Damit eröffnen wir diesen Teil und ich erteile Herrn Ziemiok das Wort.
Vielen Dank. Wir hatten ja in der dritten Sitzung des IFRIS-Fachausschusses eine Telefonkonferenz mit Vertretern des IASB, beziehungsweise mit Mitarbeitern des IASB. Und diese Sitzung jetzt soll dazu dienen, die gesammelten Erkenntnisse nochmal zu besprechen und zu würdigen, insbesondere halt auch in Bezug auf die Frage, inwiefern beziehungsweise in welcher Form sich die gesammelten Erkenntnisse für eine weitere Bekanntmachung durch den DSC eignen. Mein Vorschlag wäre es, dass wir die einzelnen Punkte jetzt entsprechend der thematischen Gliederung durchgehen, dann jeweils schon kurz diskutieren und danach vielleicht im Anschluss dann halt eine gesamtheitliche Würdigung durchführen. Dementsprechend würde ich als erstes Thema auf die Non-Performing Loans bzw. das Restructuring eingehen, also zwei Themen, die aus dem Anwendungsbereich des IFRS 10 kommen. Das Beispiel, welches in der Telefonkonferenz besprochen wurde, bezog sich halt auf die Fragestellung nach der Konsolidierung eines Kreditnehmers durch eine Bank, wenn es halt zu einer signifikanten Verschlechterung der Kreditqualität kommt und die Bank der einzige bzw. der hauptsächliche Kreditgeber ist. Aus meiner Sicht können sich die folgenden wesentlichen Erkenntnisse aus den Ausführungen der ISB-Mitarbeiter festhalten. Das sind zum einen, dass bei einer signifikanten Verschlechterung tatsächlich die Erlangung einer Beherrschung, also eines Controls, vorliegen kann. Begründet wird dies mit den möglicherweise vorliegenden variablen Rückflüssen und verbunden mit der Möglichkeit für den Kreditgeber, diese Rückflüsse zu beeinflussen. Bezüglich der Protective Rights eines Kreditgebers wurde angemerkt, dass diese erst bei Ausübung relevant sind und eine Konsolidierung nicht grundsätzlich verhindern. Dementsprechend kann eine Konsolidierung eben nicht mit einem Verweis auf die bloße Ausübung oder Fortführung von Protective Rights abgelehnt werden. In Bezug auf die Beurteilung des Vorliegens von Control ist festzuhalten, dass dies eine zeitpunktbezogene Betrachtung ist, für welches es keine Erleichterungen bzw. Ausnahmen gibt. Und dementsprechend hat eine Konsolidierung auch zu erfolgen, insofern nur ein Temporary Control, also eine möglicherweise zeitlich nur begrenzte Beherrschung vorliegt. Und wenn man die Punkte zusammenfasst, bestätigen die Mitarbeiter des IASB in der Konsequenz, dass eine Konsolidierung des Kreditnehmers durch den Kreditgeber beim zugrunde liegenden Sachverhalt eben die beabsichtigte bilanzielle Abbildung ist und dass ein alternatives Vorgehen, beispielsweise das Fortführen eines Impairments nach IAS 39 oder IFRS 9 als nicht sachgerecht angesehen wird. Vielleicht noch als kurze Würdigung. Die aufgeführten Erkenntnisse entsprechen ja auch dem im Vorfeld durch den Fachausschuss gebildeten Verständnis des IFRS 10 und somit sicherlich auch der Erwartungshaltung an die Beantwortung durch die Mitarbeiter. Und dementsprechend würde ich es als Bestätigung des allgemeinen Verständnisses des IFRS 10 interpretieren und daher anmerken, dass keine wesentlichen neuen oder über die Regelungen im Standard hinausgehenden Erkenntnisse zu diesem Themenbereich zutage getreten sind. Daran anschließend würde ich die Frage stellen, ob Sie wesentliche Erkenntnisse ergänzen möchten und ob Sie sich dieser Würdigung anschließen würden. Herr Barkow vielleicht?
Auf alle Fragen. Ich glaube, ein Punkt ist wichtig, wenn wir mit Mandanten dieses Thema in der Vergangenheit gehabt haben. Wir haben diese Betrachtung nicht erst unter IFRS 10 so gesehen, sondern wir haben sie auch schon unter der jetzigen Behandlung genauso gesehen, aus dem Zusammenspiel von IFRS 27 und IFRS 12. Wir haben uns nicht viele Freunde damit gemacht, um das mal sehr höflich auszudrücken. Und ich stelle mir die Frage, ob das Verständnis, was wir hier gewinnen, wo ich auch glaube, das ist sachgerecht, was da rauskommt, tatsächlich auch das ist, was die Allgemeinheit tatsächlich dahinter verbindet. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir das hier sehen, dass wir das irgendwie unters Volk kriegen und sagen, das ist das, was nicht nur nach unserem Verständnis, sondern offensichtlich auch nach meinem, was IASB richtig ist, um hier größeren Schaden abzuwenden. In welcher Form wir das machen, müssen wir dann auch überlegen. Aber die Verteilung der auch der schlechten Botschaft im Zweifelsfall aus Sicht des einen oder anderen halte ich hier für extrem wichtig.
Also ich gebe Ihnen recht, wir haben uns vorher auch im Zusammenhang mit SIG 12 bestimmte Kreditfälle angeschaut, aber der Blickwinkel hat sich etwas verschoben. Es ist schon, man kann nicht sagen, in der Beurteilung wird sich nichts verändern von diesen Kreditfällen. Grundsätzlich ist das hier richtig wiedergegeben und man kann das auch durch Protokollierung dieser Sitzung irgendwo weitergeben, aber ich denke, für einen Anwendungshinweis, was ja ursprünglich mal beabsichtigt war, reicht es dann nicht. Und ich denke, darüber könnten wir uns im nächsten, übernächsten Jahr vielleicht nochmal Gedanken machen, wenn wir feststellen, es kommt tatsächlich zu Diversity in Practice, weil das ist jetzt ein exemplarischer Fall. Es gibt zahlreiche andere Anwendungsprobleme und der Anwender für sich muss sich auch in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer klarere Guidance geben, wie er mit bestimmten Sachverhalten umgeht. Und das ist sich aber erst noch am Entwickeln. Ja. Und ich glaube, das wäre auch aus Sicht von diesem Fachausschuss hier in dieser Phase der Diskussion schwierig, diese Fälle zu greifen.
Ja. Vielleicht noch als Ergänzung dazu. Also letztendlich über die Form oder in welcher Art und Weise man hinter die Informationen streut, das ist ein separates Thema, das können wir hinterher nochmal diskutieren, aber vor diesem ganzen Hintergrund Konsolidierungspaketen, wir kommen gleich eh noch zum IFRS 11 zum Beispiel, glaube ich schon, dass da jetzt ein paar Erkenntnisse in Summe rausgekommen sind, die möglicherweise unserer Intuition oder den Diskussionen, die sich vielleicht gedeckt haben, aber die, glaube ich, nicht allgemeingültiges Verständnis sind. Also das ist zumindest mein Eindruck von den Diskussionen, die ich jetzt zur Auswahl geführt habe. Und dass deswegen ein wie auch immer geartetes Streuen dieser Informationen, glaube ich persönlich, durchaus hilfreich wäre. Und ich glaube, in die Richtung gehen wir die Anmerkung von Martin Schlömer, die noch separat gekommen ist, dass er auch eher in die Richtung tendieren würde, dass wir vielleicht zumindest was klarstellen können. Ob wir wirklich allen damit was Gutes tun, ist eine andere Frage, aber zumindest was klarstellen können, wenn das so das offensichtlich auch vom IASB eindeutige Verständnis vom Standard ist.
Trennen wir da zwischen 10 und 11?
Ich würde gerne noch einen ganz anderen Punkt anbringen. Für mich stellt sich auch die Frage, ist die Diskussion sozusagen mit diesem Telefonat beendet? Und müssen wir jetzt entscheiden, wie wir, in welcher Form und wann die Ergebnisse verarbeiten? Oder stellt sich nicht vielmehr die Frage, dass wir sozusagen hier weiterhin in irgendeiner Form tätig sind, ausgewählte Aspekte in diesem Gremium diskutieren, um vielleicht dann auch zum späteren Zeitpunkt dann ein Paket zu haben, das vielleicht etwas umfangreicher ist, als das, wo wir jetzt eigentlich angekommen sind. Ich hatte dieses Gespräch mit dem ISB erstmal mehr als Startpunkt verstanden. Die Frage, auf die ich jetzt keine direkte Antwort habe, ist, wie gehen wir weiter vor? Ist die Diskussion nicht zu verfrüht, zu sagen, wie und wann verabschieden wir jetzt sozusagen in irgendeiner Form hier diese Ergebnisse zur Publikation oder auch nicht, sondern ist nicht Diskussion mehr, wie gehen wir weiter vor im Sinne von, wo steht gerade die Diskussion? Es geben sich also erhebliche Interpretationsunterschiede, was ich so im Moment sehe, durchaus auch zwischen den großen Big Four-Gesellschaften, die jetzt ja mehr und mehr mit Guidance rauskommen. Da ist die Frage, wie wollen wir uns da hier zukünftig weiter aufstellen zu dem Thema?
Bin auch dafür, dass wir dazu was sagen im Protokoll. Und dann haben wir es ja erstmal in unserem File, diese Dinge. Und dann, ich bin auch dafür, dass wir das weiter verfolgen und schauen, was gibt es weiter für Fragen. Und dann kann man am Ende ja dann entscheiden, auch vor dem Hintergrund, was gibt es da vielleicht schon. Weil, genau wie Sie sagen, Dr. Sauer, im Moment gehen die Diskussionen halt auch bei den WPs und man versucht da irgendwo das Ganze so zu umfassen und da einen Griff dran zu bekommen an der ganzen Sache. Von daher würde ich auch sagen, machen wir es doch so, dass wir es ins Protokoll aufnehmen und wir haben einen Backlog und sehen, und am Ende können wir dann zu gegebener Zeit nochmal entscheiden, ist es jetzt sinnvoll und notwendig, dass wir etwas in anderer Form rausbringen. Das kann man dann ja sehen.
Ist vielleicht etwas zu früh, weil wir erst am Ende von 10 angekommen sind, aber nochmal meine Frage, unterscheiden wir zwischen 10 und 11. Ich erwarte nicht unbedingt eine Antwort, unter anderem vor dem Hintergrund, dass Herr Schlömer, wenn ich es richtig sehe, eher bei 11 etwas erwartet hat als bei 10. Das heißt, vielleicht sollten wir jetzt nicht den Beschluss fassen, dass wir es für 10 und 11 machen, sondern erst nochmal kurz auf 11 eingehen.
Und vorher vielleicht auf den zweiten Aspekt von IFRS 10. Dann würde ich mal zum Themenfeld Prinzipialagentenmodell für Investmentfonds übergehen. Herr Sauer hatte ja den ökonomischen Hintergrund eines Fondsmanagers nochmal dargestellt und dabei halt auch auf negative Bilanzierungsfolgen hingewiesen. Und aus den Ergebnissen oder aus den Gesprächen mit dem ISB würde ich die folgenden Erkenntnisse festhalten. Zum einen, dass die Problematik der wirtschaftlichen Sonderstellung eines Fondsmanagers beim ISB bekannt ist und dass keine signifikanten Änderungen mit dem oder mittels des IFRS 10 daran intendiert wurden. Zum anderen ist in Bezug auf zu definierende Schwellenwerte oder Grenzen, beispielsweise bei der Beurteilung von Relative Returns oder bei der Beurteilung der Größenordnung der selbstgehaltenen Anteile, eine Zeitraumbetrachtung sinnvoll und zulässig. Dadurch sollen insbesondere der Einfluss der Current Market Conditions reduziert werden. Insofern halt sich an den eigentlichen Rechten des Fondsmanagers keine signifikanten Änderungen ergeben haben. Zudem wurde noch darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die Investment Entities noch nicht über das Themenfeld Roll-Up entschieden wurde und sich auch daraus gegebenenfalls halt noch Erleichterungen für die Bilanzierenden einstellen könnten. Auch hier als kurze Zusammenfassung entsprechen die Ausführungen der Mitarbeiter meines Erachtens nach den Regelungen des Standards beziehungsweise halt auch dem aktuellen Diskussionsstand zu den Investment Entities. Und ich würde es halt auch als Bestätigung des allgemeinen Verständnisses des IFRS 10 interpretieren, würde jetzt auf Basis der Erkenntnisse auch keine neuen oder über den Standard hinausgehenden Sachverhalte identifizieren. Auch da wieder die Frage, würden Sie anschließen? Vielleicht als Betroffener zuerst der Herr Sauer.
Danke, ja. Also grundsätzlich kann ich Ihnen, denke ich mal, in Ihrer Zusammenfassung zustimmen. Auf eine Sache möchte ich aber doch hinweisen. Auch die Äußerung des ISB-Staff, dass mit IFRS 10 keine signifikanten Änderungen intendiert gewesen seien, die habe ich jetzt schon von verschiedener Seite aus Richtung London gehört. Die Realität, sage ich mal, in der Diskussion im Markt zwischen Klient und Wirtschaftsprüfer zeigt, dass es wohl aber durchaus zu signifikanten Änderungen kommt. Von daher habe ich irgendwo einen unauflösbaren Widerspruch in dieser Aussage. Ich denke, das ist was doch eng verfolgt werden sollte, ob hier nicht einzelne Marktteilnehmer sozusagen aus den ursprünglichen Intent und über den Standard und den Intent des Standardsetzers weit hinausgehen in dem, was im Moment diskutiert wird, auch im Markt. Und inwiefern wir da vielleicht irgendwo regelnd unterstützend eingreifen können. Aber das ist jetzt wieder in die Zukunft gerichtet. Und was Ihre Zusammenfassung angeht, habe ich sonst keine Anmerkungen.
Ja, also wenn die Darstellungen dann vollumfänglich sind, dann können wir ja auch zum IFRS 11 übergehen. Das Themenfeld der Joint Arrangements wurde halt an konkreten Anwendungsbeispielen skizziert, aus deren oder auf deren Basis sich dann halt Fragestellungen ableiten ließen. Und aus der Beantwortung durch die Mitarbeiter des ISB würde ich entnehmen, dass entscheidend für die zu konsolidierende Beteiligung an einem Joint Arrangement die Höhe der Beteiligung an den Produktionskosten bzw. an den laufenden Kosten des Joint Arrangements ist. Dementsprechend ist die Erfolgswirkung, welche sich aus einem Verkauf der in einem Joint Arrangement generierten Produkte ergibt, nicht maßgeblich für die Konsolidierung. Und das betrifft sowohl die Konstellation bei einem unabhängigen Weiterverkauf, also gegebenenfalls auch mit unterschiedlichen Verkaufserlösen bzw. Erfolgsbeiträgen auf Seiten der einzelnen Joint Venturer, als auch in der Konstellation eines anschließenden Profit-Splits oder eines Profit-Sharings zwischen den Joint-Venturern. Eine weitere im Foliensatz dargestellte Konstellation in Bezug auf verschiedene Aktivitäten innerhalb eines Joint Arrangements, für die auch verschiedene Rechte an den eingesetzten Assets bestanden, wurde durch den IASB nicht geregelt. Und in Bezug auf die Erstanwendung des IFRS ist auch in diesem Zusammenhang auf die anteilige Kostenübernahme verwiesen worden, welche maßgeblich für die Bilanzansätze ist, hinsichtlich der Differenz aus den alten zu den neuen Wertansätzen wurde halt auch nochmal auf die Abbildung über die Anpassung, über die Gewinnrücklagen hingewiesen. Wenn ich diese Erkenntnisse auch nochmal vor dem Hintergrund der im Vorfeld geführten Diskussion betrachte, würde sich da für mich auch wieder weitestgehend zumindest die Einschätzung einer Bestätigung der vorher gefassten Meinung ergeben. Es ist natürlich anzumerken, dass durch die Mitarbeiter des IASB der Fokus nochmal etwas verstärkt auf die Beteiligung an den Kosten des Joint Arrangements gelenkt wurden und dass das vielleicht in diesem Zusammenhang die wesentliche Essenz aus dem Gespräch ist. Und das Themenfeld, welches vom IASB nicht geregelt wurde, also sprich die Konstellationen innerhalb eines Joint Arrangements mit verschiedenen Aktivitäten und verschiedenen Rechten, ist sicherlich auch schwerlich abschließend zu beurteilen oder zu bescheiden. Dementsprechend auch in diesem Sachverhalt würde ich die Diskussion wieder an Sie übergeben, ob Sie ergänzende Anmerkungen haben. Vielleicht kann ich vorher noch mal die Mail von Herrn Schlömer zitieren, dass er schon eine sinnvolle Hilfe in der Anwendung halt gerade in Bezug auf den IFRS 11 sehen würde. Und ja, vielleicht, Herr Teufel, Sie sind ja auch einer, der für die ursprüngliche Präsentation mit maßgeblich zeichnete, vielleicht Ihre Einschätzung der Erkenntnisse.
Also ich glaube nicht, dass das IASB wirklich die Fragen, die wir eigentlich hatten, da drin, also so summa summarum beantwortet. Da sind ein paar Teilaspekte sicherlich genannt und beantwortet worden, was schön war, was auch helfen würde. Also ein Teil, der für mich halt komplett offen geblieben ist bei dem Telefonat, ist, sagen wir mal, die übrigen Fragen, die wir da so da reingeschrieben hatten. Und ich glaube, es gibt gerade in Bezug auf IFRS 11 durchaus noch etliche Fragestellungen rechts und links davon, die schlicht und ergreifend momentan nicht beantwortet sind. Und das war für mich, ehrlich gesagt, die größte Baustelle, wo es zu, also glaube ich persönlich, zu Diversity in Practice kommen wird, was die Leute reininterpretieren oder nicht. Deswegen hier vielleicht im Vorgriff zu der Antwort, ich bin schon der Meinung, dass man mit dem Thema IFRS 11 und mit dem Ziel einer möglichen Verlautbarung sicherlich noch was weitermachen sollte und dass wir uns da noch ein paar Gedanken zu machen, ob die von uns kommen muss, ob man dem IASB nochmal einen freundlichen Hinweis gibt, dass wir glauben, dass es da ein Problem gibt oder Auslegungsschwierigkeiten, das ist ein separates Thema, aber ich glaube, dass da durchaus noch, dass wir da ruhig noch ein bisschen Arbeit reinstecken sollten und auch durchaus nochmal gucken könnten, ob man nicht entweder sowas wie eine Arbeitsgruppe oder einfach die Öffentlichkeit mit einbezieht in diese offenen Themen.
Also ich sehe das auch so, dass der IFRS 11 wie aber auch der IFRS 10, also ich sehe bei beiden jetzt nicht den großen Unterschied, sicherlich noch große Auslegungsprobleme uns bereiten wird. Wir sollten da, stimme ich auch zu, auch am Ball bleiben und vielleicht auch tatsächlich versuchen, in Deutschland weitere Fälle zu sammeln, vielleicht tatsächlich auch eine Arbeitsgruppe damit zu befassen. Und dann die Frage, was machen wir als nächstes? Da wäre mein Vorschlag, wenn wir so etwas haben, dann könnte man es auch, bevor wir uns damit beschäftigen, wenn wir keine Antwort kriegen, ans IC schicken und sagen, also erstmal natürlich noch der Versuch beim Board, aber da sehe ich jetzt nicht die großen Chancen, dass da noch was kommt. Und das IFRS-IC beschäftigt sich ja auch mit Themen, wo Diversity in Practice zu erwarten ist, also auch bei neuen Standards. Von daher wäre meiner Ansicht nach die erste Anlaufstelle, wenn wir da eine Sammlung vorgenommen haben an Themen, die wir aus Deutschland erkennen und vielleicht auch mit den anderen National Standard Settern, ist vielleicht auch nochmal sinnvoll, die auch abzuholen. Dann hat das Ganze auch mehr Gewicht und ist nicht eine deutsche Anfrage, das dann da möglichst schnell vorzulegen. Also ich glaube, wie gesagt, auch IFRS 10 und 11, da ist noch einiges an Interpretationsspielraum.
Vielleicht nur als Ergänzung dazu, weil ich es gerade nicht deutlich gesagt habe. Ich denke auch, der Wunsch gerade für IFRS 10 und 11 wäre ehrlich gesagt nicht, dass wir als DRSC eine Verlautbarung zu dem Thema rausgeben, muss ich, also ganz persönliche Meinung, weil das sind definitiv keine Themen, die typisch deutsch sind oder sonst irgendwas, und in der Tat gerade bei den Themen das Risiko besteht, dass wir einen nationalen Alleingang da machen und der also aus meiner Sicht absolut nicht wünschenswert wäre, gerade mit dem Peer-Vergleich, den jeder von den großen Unternehmen sicherlich über sich ergehen lassen muss, wäre das sicherlich nicht wünschenswert. Deswegen kann eigentlich nur der Weg sein, Sammlung der Themen, Vorschläge und hoffen, dass entweder das IASB oder IC sich selber bereit erklärt, da noch was zu tun. Und der letzte Schritt kann ja nur eine Notlösung sein, dass wir sagen, wir glauben, es geht in die Richtung, es ist nicht bindend.
Ja, ich kann mich dem voll und ganz anschließen. Und ich denke, die Einrichtung einer Arbeitsgruppe als Möglichkeit, Themen zu sammeln, ist eine Idee, die wir ganz konkret vielleicht auch direkt heute oder demnächst diskutieren sollten.
Meine Frage wäre wirklich auch als erstes die, wie zügig soll es vorangehen? Und meine Vorstellung wäre, es sollte zügig vorangehen. Und eben keinen Vortrag auf Ende Mai und wie auch immer, sondern mehr oder minder konkreter Auftrag heute, der dann ab Mittwoch nächste Woche umgesetzt wird.
Es gibt ja schon diverse Arbeitsgruppen, die sich formieren in verschiedenen Verbänden. So kenne ich es zumindest jetzt aus meiner Branche und auf nationaler und internationaler Ebene. Und sage ich mal, die Ergebnisse oder die Themensammlungen könnte man natürlich abziehen. Aber ob das jetzt nur über den Kreis, sage ich mal, der Anwesenden geschehen sollte oder ob man eben das ein bisschen weiter öffnet mit einer Arbeitsgruppe oder wie auch immer, gefassten Gruppe, die sozusagen da als Trichter funktioniert, das halte ich schon für sehr sinnvoll.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass es beim IDW eine Sammlung gibt, bei Herrn Fiesler sozusagen?
Der IDW-Arbeitskreis Internationale Rechnungslegung hat sich mit dem Thema befasst, hat aber das gleiche Problem gehabt, was wir auch gehabt haben. Die sind an den gleichen Stellen gestrauchelt und haben eigentlich auch noch nicht das Sammelsurium an Anwendungsfällen. Also da sind wir hier deutlich weiter. Also da glaube ich eher, dass wir an der Stelle, ja, also ich meine, durch das, was Sie eben eingereicht haben hier an der Stelle, die Fälle sind beispielsweise dort nicht aufgeschlagen. Ja, also deswegen würde ich sagen, sind wir an der Stelle der Diskussion voraus. Das glaube ich schon. Also ich meine, das, was Herr Sauer sagt über vier Verbände, ist natürlich schon da. Also die Big Four-Netzwerke diskutieren innerhalb des jeweiligen Netzwerkes, aber auch untereinander natürlich durch diese Fälle. Da kann man überlegen, ob man einen Antritt macht. Die Frage, die ich mir ein bisschen stelle, ist, mit welchem Ziel wollen wir das Ganze jetzt weiter angehen? Also ich gehe mal davon aus, wir wollen ja nicht einen Diskutierclub machen, wo wir sagen, wir haben nachher eine Sammlung von 30 Dingen, die stellen wir in irgendeine Datenbank und jeder darf sich mal bedienen. Was soll das Endziel bei der Sache sein? Ich weiß, dass es Überlegungen gibt, auf Ebene der WP-Gesellschaften den IASB zu bedrängen, nachzudenken, über eine Verschiebung des Effective Date nachzudenken. Und zwar genau für diesen Fall. Also nicht für 10, der Zug ist abgefahren, aber für 11. Um deutlich zu machen, der Standard ist handwerklich einfach schlampig. Und da gibt es so viele Dinge, die einfach nicht wirklich nicht klar sind, sodass man sagt, wir wollen nicht, dass das gesamte Ding irgendwo verschoben wird für diejenigen, die jetzt meinen, sie müssten aus Foreign Private Issuer Gründen jetzt schon tatsächlich vorher loslegen. Aber wir wollen denjenigen, die sagen, ich habe das Problem nicht, doch einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben und damit eben auch dem IASB Zeit geben, über Annual Improvements oder welchen Mechanismus auch immer, einen Targeted Fix zu machen an den Stellen, wo man das Ganze eben nicht nur über eine Auslegung regeln kann. Und wenn ich jetzt das mal mit einbeziehe, dann glaube ich, müssen wir uns darüber im Klaren sein, was wir dann mit einer Arbeitsgruppe erreichen wollen. Also Themensammlung ist sicherlich Schritt 1, aber die Frage ist, was ist das Endziel in 4 oder 5?
Vielleicht ist das genau der Punkt, das meine ich eben damit, erstmal die Themen sammeln und dann, wenn wir mal anderthalb Jahre weiter sind, klar, natürlich müssen wir es vorantreiben, das ist klar, das ist so dieser Weg, den wir da gehen müssen. Einerseits wollen wir schnell Antworten haben, andererseits müssen wir abwarten, wohin die Entwicklung geht. Wenn die Entwicklung dahin geht, dass man tatsächlich dazu kommt, dass man es erreicht, dass IFRS 11 Anwendungszeitpunkt nach hinten verschoben wird, dann kann man ja diese Sammlung auch nutzen, um dem IASB geben und sagen, hier sind all die Themen, die wir identifiziert haben, die handwerklich schlecht waren. Wenn es nicht dazu kommt, dann müssen wir es halt übers IC oder so staffeln. Aber ich glaube, die Sammlung, vielleicht, man muss dann beobachten, wie die Entwicklung weitergeht. die Sammlung sollte man jetzt stark vorantreiben, dass man in jedem Fall schnell reagieren kann, wenn man sieht, wohin die Reise geht.
Ich würde vielleicht, ich habe einen etwas anderen Antritt, weil ich an der Stelle uns weniger in einer reaktiven als mehr in einer proaktiven Phase sehe. Wenn ich das mal aufnehme, dass die Unternehmen tatsächlich ein Anwendungsproblem haben, werden wir als WPs das Thema spätestens ein halbes Jahr später haben. Mein Antritt wäre an der Stelle im Grunde genommen, das Thema eher zu treiben, um auch den Push, der offensichtlich in Teilen des Marktes da ist, dazu zu nutzen, den ISB auch zu bedrängen, hier eine Änderung herbeizuführen. Also nicht zu warten, ob sich etwas herausbildet, ob sich ein Konsens bildet, sondern im Zweifelsfall aktiv auch in der Vorreiterrolle zu sein, um das Ganze dann, was weiß ich, bei National Standard Setters oder wo auch immer, einfach voranzubringen. Das wäre mein Petitum.
Ich hätte uns auch da eher in einer proaktiven Rolle gesehen. Und zwar also gar nicht mal mit dem Fokus, jetzt schon wieder darauf rumzureiten, den Standard zu verschieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre vielleicht ein netter Nebeneffekt. Aber man kann ja jetzt nur noch rein fachlich argumentieren, sagen, es gibt Fälle, wo der Standard einfach Mist ist oder nicht sinnvoll auslegbar ist. Der Schluss daraus, der sollte eigentlich logische Konsequenz sein. Entweder die Reaktion des IC oder Reaktion des IASB, in welcher Form auch immer. Aber das wäre für mich gar nicht das primäre Thema, sondern dass wir jetzt mal eine fachlich fundierte Sammlung haben und zwar so schnell, dass wir nicht in anderthalb Jahren, wenn eigentlich alles schon durch ist, nämlich mit den WP-Gesellschaften und den Erstanwendern, dann brauchen wir in anderthalb Jahren nicht mehr mit ihrem Papier zu kommen, dann ändern alle nur. Also das wäre mir persönlich zu spät, muss ich ehrlich sagen, oder bringt keinem was. Aber wenn wir jetzt es schaffen, innerhalb von einem halben Jahr oder wie auch immer, eine sinnvolle Sammlung von den absoluten Grenzfällen daraus zu arbeiten, die entweder beim IASB landen oder wo wir nochmal dazu sagen, dann wird es auch wirklich was den Anwendern helfen.
Wir können ja mal vorsehen, dass wir regelmäßige Wasserstandsmeldungen von uns geben. Ob das dann jeweils auf der Sitzung ist oder zwischendurch oder wie auch immer, dass wir jetzt wirklich monatlich eine Wasserstandsmeldung geben, können wir machen. In einem Einzeiler oder einem Halbzeiler oder was auch immer.
Ich bin auch am Überlegen, ob es sinnvoll ist, eventuell das Thema höher aufzuhängen in der Organisation des IASB. Ich gehe mal davon aus, dass die, mit denen Sie gesprochen haben, im Wesentlichen Staff sind. Ich weiß gar nicht, ob der Board überhaupt was von seinem Glück weiß. Ja, jedenfalls haben wir das in der Vergangenheit mehrfach gehabt und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob es unter Umständen sinnvoll ist, an der Stelle Philipp beispielsweise mit einzubinden, um zu sagen, er kann im Zweifelsfall dann auch aus Sicht des Boards den Druck erhöhen, dass da was passiert.
Wissen aber die Herren, die haben doch mit Damen und Herren IASB damals gesprochen. Also das kann durch den Weggang von Frau König zum Beispiel ein IASB-Mitglied weniger sein, aber
Philipp Donjou war auch mit dabei und Elke König bei dem ersten Call, den wir hatten jetzt nicht im Rahmen vom DRSC zu den IFRS 11 Beispielen, also 10 logischerweise nicht, aber wo wir damals die IFRS 11 Beispiele schon im ISB einmal diskutiert haben, waren 2 Boardmember mit dabei. Aber also in der Tat, durch den Weggang von Frau Dr. König.
Meine Perzeption ist, dass das im Board im Augenblick null Traktion hat. Gar nicht.
Das sehe ich anders insofern, als das mag sehr stark an Philipp hängen, aber dem ja nun letzten Endes und oder auch den anderen die relative Wackeligkeit des Endorsement Advice und die Stimmungslage in einigen europäischen größeren Ländern westlich von hier aus klar sind. Was uns nicht daran hindert, es weiter zu verfolgen, aber so ganz nur beim Staff hängen geblieben ist es meines Erachtens nicht.
Aber ich meine, vielleicht ist das Board ja auch ein gewisses Dilemma. Ich meine, wenn ich jetzt der Philipp Donjou wäre, was würde ich mit der Information dann wirklich machen, wenn ich die ins Board zurücktrage? Wir sind an den 4 Projekten dran, versuchen Revenue vielleicht noch über die Ziellinie zu bringen und das Problem ist dann für ihn vielleicht auch, was macht er denn konkret für einen Vorschlag an das Board eigentlich, wie man das Thema jetzt konkret angreift, den Standard jetzt nochmal komplett öffnen. Also ich denke, dass man da vielleicht das Board dann gesamtheitlich abholen muss, wenn ein Boardmitglied das als Awareness hat, ist das aus meiner Sicht vielleicht nicht ausreichend und da muss man sich halt konkret überlegen, ich sage es jetzt mal ganz krass, ob man Daumenschrauben ansetzen möchte oder nicht. Dann müsste man einen Brief an den Roger Force schicken, alle Boardmitglieder CC, Trustees auch gleich mit CC oder sowas und dann ich würde da nicht Due Process sagen, aber klar, wenn man das wirklich will, denkt, dann muss man das natürlich so hoch wie möglich aufhängen.
Was wollen wir jetzt erreichen? Ich denke jetzt gerade nochmal an den Punkt, da haben wir uns jetzt so durchgerungen, haben gesagt, schweren Herzens, IFRS 10 und 11 nicht komplett blockieren, ja, ein Jahr später. Wenn wir jetzt uns in irgendeiner Art und Weise unvorsichtig äußern, so wie wir es machen, dann weiß ich, das ist dann nicht das Land westlich von hier, sondern da sind wir dann auch. Dann sind wir mit im Boot. Also sagen wir dann, das Ding ist so schlecht, komplett aufmachen. Ansonsten, ich meine, das ist eine ganz sehr feine Linie, die war da.
Jetzt mal ganz verkürzt gesagt, wir haben ja vorhin gehört, wann das ARC-Meeting ist. Das Datum könnten wir ja erstmal verstreichen lassen. Das ist ja in absehbarer Zeit. Das heißt, in 6 Wochen liegt es hinter uns.
Aber ich meine, da kann man dem Herrn Flatt natürlich schwer widersprechen, dass wir im Endeffekt ein genaues Konzept davon haben sollten, was wir eigentlich wollen, bevor wir uns überlegen, welche Mittel und Wege wir anstoßen.
Aber also aus meiner Sicht kann ich nur sagen, meine Meinung zumindest hat sich nicht verschoben, dass ich, sagen wir mal, eine Verschiebung um ein Jahr nach hinten wäre sicherlich hilfreich, um die offenen Punkte in irgendeiner Art und Weise zu klären und am besten durch ISB zu klären, aber keine pauschale Blockade des ganzen Kindes. Also ganz persönlich.
Ich versuche mir das gerade nur praktisch vorzustellen. Wir sagen ja, ein Jahr später diesen Standard, aber ihr müsst ihn grundlegend ändern. Es gibt ja eigentlich nur die Möglichkeit, jetzt praktisch mal gedacht, und da bin ich auch dafür, dass man dem Board sagt, wir brauchen Interpretationen von dem, was, oder Anwendung, was auch immer das Board oder wer auch immer da machen kann. Denn wenn wir sagen, der Standard ist an ganz wichtigen Stellen so schlecht, dann müsst ihr komplett aufmachen, dann sagen wir damit eigentlich, nein, diesen IFRS 11 auch nicht ein Jahr später. Also das, da weiß ich jetzt noch nicht, wie wir da stehen. Also,
aber ist die Frage wirklich grundlegend? Also Sie haben das Wort gerade netterweise gesagt. Ist die Frage, dass der grundlegend schlecht ist oder sind einzelne Aspekte in dem Standard einfach ungeregelt? So habe ich es bisher immer gesehen. Es gibt sicherlich Teilbereiche, die sind ungeregelt. Mit dem Standard, den kann man mögen, den kann man auch nicht mögen. Das ist aber ein separates Thema. Ehrlich gesagt, der ist, also das Grundkonzept ist so, wie es ist. Kann ich, also ist okay. Aber alles andere, hätte ich gesagt, gibt es Teilaspekte, die müssen geregelt werden. Wenn die geregelt sind, ist der Standard, nehmt man halt.
Also läuft es auf eine Auslegung, Interpretation des bestehenden Standards, Lücken füllen, dass wir das sagen. Wir sagen, dann aber müssen wir auch explizit sagen, wir wollen nicht, dass ihr das Ding zurückzieht. Ein Jahr und so weiter finden wir in Ordnung. Der Standard an sich ja, aber die und die Lücken müssen irgendwie gefüllt werden. Und vielleicht haben wir auch schon Ideen, wer und wie sie gefüllt werden sollten, bevor wir einfach nur einen Brief schreiben, macht mal und denkt das selber aus. Aber das war für mich jetzt auch nochmal wichtig, dass das unsere Vorgehensweise
dann. Aus meiner Sicht ist es letztendlich eine zwingende Folgerung aus der Diskussion und dann letztendlich auch der unterstützenden Entscheidung von unserer Warte her, das Ganze ein Jahr zu verschieben. Ja, aber letztendlich kann ich diese Zeit dann ja nur so, wie Sie es gerade skizziert haben, nutzen. Alles andere scheidet eigentlich aus, da hätte man sich dann eigentlich damals anders positionieren müssen und ich denke, das ist irgendwo der Mittelweg, den wir jetzt dann bestmöglich eben, das müssen wir dann die Zeit eben nutzen und deswegen ist diese Fallsammlung und dann zu sehen, wie kann man sozusagen die gewonnene Zeit zumindest aus einer europäischen Perspektive eben nutzen, um den Anwendern zu helfen. Ja.
Haben Sie eine Vorstellung, was wir in den nächsten 4 Wochen machen können?
Also ich würde jetzt zum einen mal zu dem vorläufigen Ergebnis kommen, dass die Punkte, so wie sie hier aufgeführt sind in der Unterlage, würde ich weiterhin bei dem Vorschlag bleiben, dass wir das erstmal in einem Ergebnisbericht kommunizieren und dass wir darauf aufbauend jetzt dann halt, wie gesagt, eine Sammlung von Fragestellungen oder von Anwendungsfällen durchführen, wobei mein Verständnis wäre, dass sich das dann nur auf IFRS 11 bezieht. Auch für IFRS 10 weiterhin.
Ja, ich meine, hier in der Unterlage, die jetzt diskutiert wurde mit dem IASB, da hatten wir wesentlich konkretere Fälle aus dem IFRS 11. Aber ich denke, dass die Diskussion, und ich denke, da können die Kollegen auch aus den WP-Gesellschaften, die Diskussion, sage ich mal, in einem breiteren Netzwerk kennen, auch aus der IFRS 10-Ecke, denke ich mal, gibt es zahlreiche Fälle. Und das beschränkt sich wahrscheinlich auch nicht nur auf das Principal Agent, das ist gerade für Unternehmen, die als Asset Manager auch auftreten, ein Problem darstellt, sondern da gibt es vermutlich auch noch weitere Fälle.
Sehe ich auch so. Ein Beispiel ist Structured Entities. Da gibt es im Moment eine schöne Regel, da hat man sich darauf eingeschossen, man hat sich verständigt, die wird einigermaßen stringent im Moment ausgelegt und jetzt kommt irgendwie so das allgemeine Modell und jetzt überlegt euch mal, ja, Chancen, Risiken und Kontrolle und so weiter. Also ich sag mal, bei dem IFRS 10 sehe ich sogar eher das Problem, ich behaupte mal, wenn jemand weiter, ich weiß jetzt, ich sage es jetzt und dann ist es über den Ether, aber ich behaupte mal, wenn jemand weiter so bilanzieren will wie bisher, dann schafft das in der IFRS 10, weil der ist so weit und breit, da mag es Einzelfälle geben, da ist es, glaube ich, eher mal zu einer konsistenten Anwendung zu kommen, oder Herr Weber?
Sagen Sie was ganz Richtiges, das ist genau der Punkt, weil in dem Standard sind Beispiele enthalten, die kann man immer heranziehen zur Auslegung, es sind einzelne Sätze enthalten, die man heranziehen kann, und man kann versuchen, ein gesamthaftes Bild abzuleiten, und das führt zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nach Betonung und Gewichtung. Also ich kann sagen, in einer gesamthaften Betrachtung komme ich zu der Lösung X, und dann kommt jemand anders, zum Beispiel die DPR, und zieht einen Satz hoch oder eine Textziffer als Begründung, weshalb ich doch etwas konsolidieren oder nicht konsolidieren muss. Das ist für mich eigentlich das Hauptproblem. Dass ich an der Stelle unsicher bin, wie klar sind die Ergebnisse. Und für mich in der Anwendung muss ich zu klaren Ergebnissen kommen. Aber vor dem Problem steht jeder, und jeder muss es im Laufe dieses Jahres lösen, meines Erachtens. Und deshalb sind die Diskussionen intensiv. Wir können jetzt, glaube ich, nur in der Tat erstmal Beispiele sammeln dazu.
Aber ganz konkret dann, Beispiele sammeln. Wie wollen wir diese Beispiele sammeln? Das, denke ich, sollten wir schon noch irgendwo mal kurz hier skizzieren. Die können natürlich wie bisher von uns irgendwo kommen, aus unseren Netzwerken, aus unseren Unternehmen, aber reicht das, oder was für andere Möglichkeiten haben wir noch? Arbeitsgruppe ist angeklungen, das ist natürlich, sagen wir, die große Lösung. Gibt es auch kleine Lösungen?
Also mein Eindruck wäre, dass die Fragestellungen, die offen sind, tatsächlich aus der Praxis nach oben gespielt werden, bisher und sicherlich auch zukünftig nach oben gespielt werden. Dementsprechend würde ich den Antrieb sehen, dass wir als DSC unsere Kontakte in die Praxis bemühen, dass Sie aber in Ihren Verbänden oder Vereinigungen sicherlich auch vielleicht nochmal den Antrieb oder den Antritt machen können, weitere Beispiele für uns mitzuteilen.
Na gut, ich glaube, die meisten Fälle treten jetzt bei den BP-Gesellschaften auf, die das hautnah mit ihren Mandanten in den Diskussionen mitbekommen. Die Frage ist nur, lösen Sie das mit Ihren Mandanten und in Ihren Netzwerken, die ja auch international sind, oder wollen Sie dazu mit uns reden? Also ich sehe jetzt...
Ich werde Sie dazu einladen und ich werde Sie nachdrücklich dazu einladen und ich werde Sie sehr nachdrücklich dazu einladen und natürlich totale Diskretion und Ähnliches zugestehen. Was soll ich sonst machen?
Das ist doch vielleicht ein weiterer Aufsatzpunkt, dass wir sagen, wir machen eine Einladung auf die Website und nehmen einfach den Kreis so weit, wie wir es in irgendeiner Form machen können. Der Punkt ist, glaube ich, nur, dass wenn wir sagen, wir machen stellen eine Einladung auf die Website, dass wir wahrscheinlich in irgendeiner Form auch eine Indikation geben müssen, was wir anschließend damit vorhaben. Deswegen ist, glaube ich, die Frage, was soll das Projekt oder das Ziel des Projektes am Ende sein, notwendig, um überhaupt erstmal das Interesse daran zu gewinnen.
Ich könnte mir so vorstellen, dass man eben das Ziel wirklich, wie geschildert, dann letztendlich ja, diese Themen an das IFS-IC zu tragen, dass das Ziel ist letztendlich, und auch die Motivation, eben die Interpretationshoheit, jetzt nicht dem Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem WP zu überlassen und dadurch eine Divergence in Practice zu erzeugen, jetzt in der Erstanwendung sozusagen, sondern da schon zu versuchen, mehr Klarheit und Sicherheit zu schaffen. Das wäre die Motivation, die ich aus einer Unternehmenssicht auch durchaus als eine große Motivation sehen würde.
Die Möglichkeit und oder Notwendigkeit, es innerhalb von Cannon Street über die Etagen höher zu hängen, ist ja unbenommen. Man muss ja nicht nach außen kommunizieren, dass man aus Nachdrücklichkeit es woanders aufhängen will.
So vorgehen und zumindest das ISB vollumfänglich auch darüber informieren, dass wir eine solche Ansammlung vornehmen und auch beabsichtigen, das beim IC zu platzieren, und dann vielleicht auch um Antwort bitten, ob man das für den, oder ob Sie einen anderen Weg sehen, dann wissen Sie Bescheid.
Das wäre im Prinzip ja sowas wie ein Nachgang zu dem Besuch von Wayne und Michael hier.
Ja.
Denn da hatten wir sie ja schon gewarnt.
Dann ist meines Erachtens das weitere Vorgehen erstmal geklärt und die gesammelten Ergebnisse würden wir im Ergebnisbericht kommunizieren. Dann
vielen Dank.